Köln ist eine Literaturstadt und nicht nur dann, wenn bei der Lit Cologne Autoren aus aller Welt zu Gast sind. Auch in Köln selbst, da ist das literarische Leben sehr lebendig. Ungezählte Autoren leben und schreiben in der Stadt. Sichtbar wird das zum Beispiel am kommenden Samstag in der Lange Nacht der Literatur. Die findet zum zweiten Mal statt und wird vom Verein Literaturszene Köln veranstaltet. Mit dabei ist auch der Schriftsteller und Übersetzer Wolfgang Schiffer und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, 70 Veranstaltungen an 20 Orten mit über 100 Mitwirkenden wird es am Samstag geben. Wie funktioniert das da bei der Langen Nacht der Literatur?
Nun ja, anders als bei der ersten, die wir 2019 ja schon hatten. Damals hatten wir also weit mehr Veranstaltungen noch, auch an viel mehr Orten. Unsere Partner, die Buchhandlungen, kleinere Organisationen, die konnten dort auch mitspielen. Heute mussten wir das Ganze etwas konzentrieren auf größere Veranstaltungsorte, wo man dann eben auch die Hygienebedingungen, die Corona-Regeln viel besser einhalten kann. Man musste sich die Tickets online bestellen. Zum Glück gibt es jetzt auch, aber an den meisten Orten gibt es dann für Kurzentschlossene auch noch eine Abendkasse, sodass man dieses Programm dennoch wahrnehmen kann. An den größeren Orten ist es dann so, dass sich die Partner der Kölner Literatur nach, das sind ja nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern auch viele Buchhandlungen, kleine Verlage, literarische Initiativen, dass die sich dann da eben auch selbst vorstellen können mit ihrem Programm, das sie für diese wunderbare Nacht geplant haben.
Sie selber treten zweimal auf am Samstag, erstmal am Nachmittag in der Kölner Südstadt in den Räumen der Horbach-Stiftung. Jetzt, da ich an der Reihe bin, heißt da Ihr Programm mit Geschichten aus Island und da sind Sie auch nicht allein auf der Bühne, oder?
Ja doch, da bin ich leider ganz alleine auf der Bühne, weil nämlich der isländische Autor, der dieses Buch geschrieben hat, was mein Malerfreund Jón Thor Gíslason und ich ins Deutsche übertragen haben, der ist leider noch in den Nachwehen des Reykjavik Internationalen Literaturfestivals, das gerade in Reykjavik zu Ende gegangen ist. Also ich werde diese Geschichten, die er geschrieben hat und die in einem Sammelband seiner Geschichten erschienen sind, Handbuch des Erinnerns und Vergessens, so lautet der Titel, die werde ich da also leider alleine vortragen müssen. Es könnte sein, dass mein Mitübersetzer Jón Thor Gíslason, also ein Native Speaker, ein Isländer, dass der vielleicht aus Düsseldorf anreist. Das hat er signalisiert, wenn er die Zeit findet. Und dann wären wir zu zweit.
Welchen Bezug haben Sie denn persönlich zu Island?
Das war immer so ein Traum von mir, schon ganz früh. Ich habe also sehr früh, also nicht Nonni und Manni oder wie das hieß, gelesen, sondern Manni und Nonni, sondern die Isländer-Sagas zufälligerweise und wollte dort immer hin. Und bin dann 1982 das erste Mal dort gewesen, um den isländischen Nobelpreisträger Halldór Laxness damals zu besuchen und auch zu interviewen, ein Gespräch mit ihm zu führen für einige Sender in der ARD. Wir haben zwei Tage sehr gut zusammengesessen, gegessen, getrunken. Das Gespräch ist leider nicht zustande gekommen, weil daran hatte er überhaupt kein Interesse. Der wollte sich lieber bei einem Rotwein mit mir unterhalten, als irgendetwas in ein Mikrofon sprechen.
Was ist jetzt das Besondere an diesen Geschichten aus Island, die es da am Samstag zu hören gibt?
Ach, das ist schwer zu beschreiben. Die isländische Literatur ist natürlich inzwischen eine internationale, hat Themen wie alle Literatur auch, aber dennoch sage ich immer, also der Atem Islands weht durch alle diese Geschichten. Das ist die Natur, das ist ein besonderes Verhältnis zu den Mitmenschen im Umgang miteinander und was auch für mich diese Insel so besonders liebenswert macht, das sind die Menschen, das sind nicht etwa Steine, Vulkane und so etwas, das nehme ich mit, das ist auch ganz attraktiv, aber es sind eigentlich die Menschen, es ist deren gesellschaftliches Verhalten, deren individuelles Verhalten und das spiegelt sich auch in diesen Geschichten ganz, ganz deutlich wieder.
Stimmt's eigentlich, dass die Isländer nicht nur eine reiche Sagenwelt haben, sondern auch einen sehr schwarzen Humor?
Die haben einen guten schwarzen Humor, das merkt man an den Geschichten hier auch, die also auch philosophisch grundiert sind. Das sind schon intellektuelle, wunderbare Spielereien. Ja, würde ich so sagen. Es gibt da einen sehr trockenen, guten Humor.
Ja, Sie werden am Samstagabend bei der Langen Nacht der Literatur in Köln im Bürgerzentrum Köln-Deutz da nochmal auf der Bühne stehen. Da geht es dann um ein ganz anderes Thema, um Flucht, um Vertreibung, um Heimatsuche. Also ein sehr aktuelles Thema. Wie gehen Sie das an?
Ich bin da zum Glück nicht alleine, sondern zusammen mit zwei Lyrikerinnen, zwei Autorinnen, Schriftstellerinnen, auch aus Köln, mit Anke Glasmacher und mit Agnieszka Lessmann. Und wir alle werden aus Gedichtbänden lesen, die mit diesem Thema zu tun haben. Die beiden genannten Autorinnen aus eigenen Gedichtbänden, Anke Glasmacher aus Ein morsches Licht und aus dem Band 2014, kann ich gleich gerne was zu sagen. Agnieszka Lessmann aus einem Band, der hat das Ganze schon im Thema, der heißt Fluchtzustand. Und ich werde aus zwei Übersetzungen lesen, abermals aus Island. Diesmal ist es eine Autorin, Linda Williams, dort hier, die nach einer langen Schreibpause wieder zum Schreiben zurückgefunden hat und ein Gedichtband veröffentlicht hat, der trägt schon im Titel. Der heißt Freiheit, Frelsi Freiheit. Und ein zweiter, das Kleingedruckte. Und anhand dieser Gedichte wollen wir uns miteinander und natürlich auch mit dem Publikum ins Gespräch kommen über, was es heißt, was dieses Thema vorgibt, vor allen Dingen, was es bedeutet, keine Freiheit zu haben oder wozu es einen verpflichtet, wenn man Freiheit hat. Das ist besonders deutlich in dem Band Freiheit von Linda Williams. Dort um Flucht selbst geht es bei Agnieszka Lessmann in ganz deutlichen Weise, weil ihre Biografie sich mit den Erfahrungen der Geflüchteten seit 2015 quasi mischt. Sie ist in Polen geboren, sie hat ihre Großeltern verloren, die sind umgebracht worden von den Nazis, in ihrer Familie hat nur der Vater überlebt. Mit ihm ist dann die Familie 1968, als man in Polen wieder mal ein bisschen Jagd auf Juden gemacht hat, nach Israel ausgewandert. Aber dort haben sie auch keine wirkliche Bleibe, keine Heimat gefunden und sind dann ein Jahr später nach Köln gekommen. Das alles spiegelt sich in diesen Gedichten wieder, zu denen eine Kritikerin gesagt hat, jedes einzelne Gedicht sei ein Stolperstein. Und besser kann man das zu dem Thema, glaube ich, nicht ausdrücken. Und bei Anke Glasmacher ist es so, die streift durch Städte und porträtiert in Worten, was uns gesellschaftlich, was uns politisch wach hält. 2014 ist ein Gedichtband von ihr, der ist 2015 veröffentlicht worden, aber entstanden im Jahr 2014, als Irakkrieg, der IS aufkam und so weiter. Und sie hat ein Prinzip angewandt, das einzigartig und verblüffend ist. Sie hat an jedem Tag die erste Nachricht der Tagesschau zum Thema eines lyrischen Textes gemacht. Und was daraus am Ende entstanden ist, ist natürlich eine Art Kriegstagebuch, wie es schlimmer nicht sein kann. Und das heute natürlich wieder aufgrund der aktuellen Entwicklung, Taliban in Äthiopien und so weiter, nochmal an eine ganz böse Aktualität gewinnt.
Heimat und Flucht sind also große Themen da am Samstag. Was ist denn Heimat? Das ist doch auch schon so ein Begriff, der irgendwie emotional aufgeladen ist und der Missverständnisse provoziert, oder?
Also genau das würden wir natürlich dann auch mit dem Publikum, was da zugegen sein wird, würden wir das gerne besprechen wollen. Also wir wollen sehr bald mit den anwesenden Gästen ins Gespräch kommen über diese Themen. Auch natürlich darüber, was Literatur bewirkt, was sie tun kann in dieser ganzen Fragestellung. Heimat ist ein emotional aufgeladener Begriff, das ist natürlich klar. Aber wir werden es hören. Es gibt genug Dokumente, wo dann Menschen auch sagen, jetzt habe ich wieder Heimat gefunden oder ich habe sie verloren. Ich glaube, das definiert fast ein jeder für sich selbst. Ich bin hier eben mit einem Taxi hergekommen, mit einem Iraner, der sich wohl selbst für einen Perser hält, der vor 45 Jahren hierher gekommen ist. Und wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt, wo er auch sagte, ich habe nur noch eine Verbindung nach in den Iran. Und das ist das kleine Dorf und meine Freunde, die ich dort hatte. Das gibt mir noch so etwas wie ein Gefühl, mal eine Heimat gehabt zu haben. Jetzt ist meine Heimat in dem Umfeld meiner Freunde und Bekannten und der Familie hier.
Das sind dann also zwei von 70 Veranstaltungen in der zweiten Kölner Nacht der Literatur. Das Programm ist ja unglaublich vielfältig. Wie weit spannt sich denn da der Bogen der Lesungen?
Ja, das ist in der Tat sehr vielfältig. Also da geht es um Initiativen wie Female Insert Artists. Es gibt bekanntere Autoren, unbekannte Autoren. Es gibt Lyrik, es gibt Übersetzerinnen und Übersetzer. Wie gesagt, es sind 67 Veranstaltungen mit mehr als 100 Mitwirkenden. Also das ist ein ganz breites Angebot, was trotz der Einschränkungen, die durch Corona gegeben sind, ich glaube, diese ganz lebendige Vielfalt der Literatur, die es in Köln gibt, der Literatur, Literaturszene, die es hier gibt, glaube ich, auf beste Art und Weise widerspiegelt. Da findet ein jeder eigentlich etwas, was ihm zusagen muss.
Und diese Kölner Literatur, die können Sie erleben am nächsten Samstag in der zweiten Kölner Nacht der Literatur. Was, wann und wie, wo stattfindet, das erfahren Sie auf der Internetseite kölnerliteraturnacht.de. Da bekommen Sie auch Tickets für alle Veranstaltungen. Vielen Dank an den Übersetzer und Schriftsteller Wolfgang Schiffer, der ebenfalls dabei sein wird.
Ich bedanke mich für die Einladung.